Aus dem Radio Horeb Studio in München begrüßt Sie Leon Bichler ganz herzlich zu unserer Sondersendung zur Erneuerung der Kirche. Denn ein extrem renommierter Theologe ist gerade frisch aus dem amerikanischen Bethesda, Maryland eingeflogen und soeben bei uns eingetroffen, um mit uns über die Lage der Kirche und über ihre Erneuerung zu sprechen. Die Rede ist von Dr. George Weigel. Er ist Autor zahlreicher Bücher und einer der führenden katholischen Publizisten Amerikas, leitender Wissenschaftler am Ethics and Public Policy Center in Washington, Träger von mittlerweile 19 Ehrendoktorwürden sowie Träger des Goldenen Päpstlichen Ehrenkreuzes für besondere Verdienste um die Kirche und den Papst. Dr. Weigel ist Verfasser der berühmten Biografie von Johannes Paul II. Mit dem Titel Witness of Hope, Zeuge der Hoffnung, die als unübertroffenes Standardwerk gilt und die in diverse Sprachen übersetzt wurde. Dr. Weigel hat sich mittlerweile auch hierzulande unter anderem durch sein bei Media Maria erschienenes Buch Die Erneuerung der Kirche, tiefgreifende Reform im 21. Jahrhundert, einen Namen gemacht, um dessen Inhalte es in dieser Sendung schwerpunktmäßig gehen wird. Denn angesichts sinkender Gläubigenzahlen ist im Westen der Weltkirche besonders auch und gerade auch in Deutschland die Mission nach außen bzw. die Neuevangelisierung nach innen gegenwärtig ein sehr drängendes Thema in der katholischen Kirche, dem wir uns in dieser Sendung voll und ganz widmen. Und damit genug der Vorrede und ein herzliches Grüß Gott auf Radio Horeb. Hello and a very warm welcome, Dr. Weigel. Great to have you with us. It's a big pleasure and an honor.
Thank you for having me.
Danke, dass ich mit euch Ihnen sein kann.
Für Sie übersetzt jetzt Solveig Faustmann. In der Presse konnte man in Deutschland in den letzten Monaten des Öfteren von Ihnen Stellungnahmen lesen, welche den Kurs der katholischen Kirche betreffen. Etwa Ihren offenen Brief an den Münchner Kardinal Reinhard Marx, der am 28. März in der Tagespost veröffentlicht wurde, bezüglich dessen Ankündigung eines verbindlichen synodalen Wegs für die Kirche. Oder auch Ihre Stellungnahme zum Essay des emeritierten Papstes Benedikt XVI., in welchem er seine Begründung zur Entstehung der Missbrauchskrise darlegte. Und zwar unter anderem durch den Verweis auf die sexuelle Revolution Ende der 1960er Jahre. Was würde denn ein verbindlicher synodaler Weg, der hier immer wieder genannt wurde, Dr. Weigel, für die katholische Weltkirche in Ihren Augen bedeuten? Und warum sehen Sie darin keine Lösung für die aktuelle Krise der Kirche? Was bedeutet synodaler Weg überhaupt?
I think it's rather curious that the church in Germany, which by any empirical measure is in deep crisis today, should suddenly decide that it is the Schwerpunkt.
Ich finde es seltsam, dass die deutsche Kirche sich jetzt für den Schwerpunkt der Weltkirche halten möchte. Also wenn es so wäre, dass die Pfarreien voller junger Leute wären, voller junger Familien und die Gottesdienste gut besucht, dann könnte man vielleicht sagen, dass die deutsche Kirche da etwas zu sagen hat. Aber so wie ich das sehe, werden da eigentlich nur Wege vorgeschlagen, die man schon probiert hat und die nicht funktionieren in diesem synodalen Weg. Und wenn der so funktionieren würde, dieser synodale Weg, dann würde eigentlich die deutsche Kirche eine Abart der anglikanischen Kirche werden. Und das halte ich jetzt nicht für den Weg, der gangbar ist.
So far as I can see anything here, this synodal way simply means turning the Catholic Church into the Anglican Communion. And that's not a very successful enterprise right now.
Dr. Weigel, Sie sagen, die deutsche Kirche hat also ja gerade auch dadurch vielleicht jetzt eigentlich weniger zu sagen oder sollte weniger zu sagen haben in der Weltkirche, weil sie ja auch nicht gerade mehr sehr viele aktive Gläubige aufweisen, zahlenmäßig. Wie sieht es denn da in Amerika aus? Ist es denn da so viel besser?
Yeah, the Catholic Church in the United States has many problems, of which the world is now quite familiar. But Catholic life in America is
die, wie die Welt weiß, hat auch die US-amerikanische Kirche viele Probleme. Aber doch kann man sagen, das katholische Leben ist dort viel lebendiger als in allen anderen westlichen Ländern. Die Priesterseminare sind viel voller, die Pfarreien sind lebendig Und es gibt auch Bischöfe, die bereit sind, den Zeitgeist in Frage zu stellen. Man kann also sagen, die neue Evangelisierung wird in den Vereinigten Staaten besser gelebt als in allen anderen westlichen Kirchen. Es gibt freilich auch gute Ansätze der Neuevangelisierung in Afrika und in Teilen von Asien und Osteuropa. Aber was den Westen betrifft, steht die USA da an vorderster Front und zumindest gibt es dort eine Chance für die Neuevangelisierung in der postchristlichen Gesellschaft.
The new evangelization is being lived very powerfully in Africa, in parts of Asia, in parts of Central and Eastern Europe. But if we're talking about the West, the developed world, the new evangelization at least has a chance in the United States, and that is because it is being tried. You cannot evangelize a post-Christian society without trying to do so. You have to make the effort.
Dr. Weigel, wenn man Erneuerung der Kirche oder auch Reform der Kirche in den Medien hört, denkt man oftmals an die häufigen Forderungen in der Öffentlichkeit, den Zölibat abzuschaffen und das Frauenpriestertum zu ermöglichen. Sie haben sich öffentlich dagegen ausgesprochen. Mit welcher Begründung machen Sie das?
Well, those are two different issues. It is impossible for the Catholic Church to ordain women to the priesthood.
Wir müssen differenzieren, die beiden Themen. Das eine ist das Frauenpriestertum. Diese Frage ist abschließend geklärt worden von der Kirche. Vor 20 Jahren hat Papst Paul II. Dazu ein Schreiben herausgegeben. Es ist unmöglich, Frauen zu weihen, und das entspricht so dem Willen des Herrn. Die andere Frage des Zölibats, da hat Papst Franziskus selbst dazu gesagt, das Zölibat ist ein großes Geschenk und dass die Kirche auch nicht verlieren soll, ein Geschenk für die Kirche. Und man muss auch gleich klar sagen, das Zölibat ist ist nicht schuld an der Missbrauchskrise, denn die Ehe ist keine Institution, um Kriminalität zu verhindern. Man sieht in den anderen Konfessionen, wo verheiratete Pfarrer als Männer und Frauen ebenso Probleme mit Missbrauch haben. Und es gibt keinen empirischen Beweis, dass also, wenn Priester heiraten können, dass das Missbrauch verhindert. Es ist auch sehr wichtig zu verstehen, dass wenn man junge Männer herausfordert, zu heroischer Tugend, also das Zölibat zu leben, das heißt ja, dass sie eine heroische Tugend leben müssen, so wie übrigens auch in der Ehe, die Treue und die Keuschheit in der Ehe auch heroische Tugend erfordert. Und wenn also jetzt die Bischöfe oder die Kirche das den jungen Männern sozusagen vorschreibt oder auch sie herausfordert, das zu leben, dann ist die Antwort doch meistens eine großzügige Antwort dieser jungen Männer. Das sieht man eben in den USA, wo doch etliche Seminare, also nicht allen Ortens, aber etliche Seminare doch so voll sind, dass sie keine jungen Männer mehr aufnehmen können. Und es hängt eben mit Reformen zusammen, die in den späten 90er Jahren gemacht wurden von den amerikanischen Bischöfen. Und also eine jahrtausendealte Tradition des Christentums aufzugeben, nämlich den Zölibat, nur deswegen, weil es keine gute Berufungspastoral zurzeit vielleicht gibt, wäre nicht der richtige Weg.
And that is because over the past 30 years, the reform of the priesthood that was initiated by John Paul II and the reform of the seminaries that was instituted by the American bishops in the late 1990s has really had a positive effect. So to dispense with thousands of years of Christian tradition in terms of celibacy and ordained ministry, because people have failed to be good vocation recruiters today, does not seem to me to be a sensible proposal. Could I just add one final comment to that? I'm sure some of our listeners go to Rome occasionally.
Ich möchte noch einen Kommentar hinzufügen. Wenn man sehen möchte, wie die amerikanische Kirche lebendig ist, dann kann man auf einer Reise nach Rom während des Studienjahres sonntags um 9.30 Uhr in die Kapelle des päpstlichen nordamerikanischen Seminars gehen. Dort wird man eine lebendige Kirche erleben. Das sind 260 260 junge Amerikaner, die dort studieren, zwar unter schwierigen kulturellen Umständen, also in dem anderen Land, aber doch voller Enthusiasmus. Also Professor Weigel möchte das allen Hörern empfehlen, die die Gelegenheit haben, nach Rom zu kommen, dass sie sich das dort sonntags um 9.30 Uhr in dem nordamerikanischen College anschauen, bei der Heiligen Messe.
Of the best of the church in the United States, might the next time they're in Rome visit the American Seminary, the North American College, and particularly, as I say, at Sunday Mass at 9:30.
Dr. Weigel, welche Reformschritte wurden denn da in diesen amerikanischen Priesterseminaren gegangen, initiiert von den dortigen Bischöfen, die hier offensichtlich in Deutschland nicht gemacht wurden, weil hier ja die Priesterberufungszahlen nicht sehr zum Prahlen einladen?
I think there are several things that have contributed to this renewal of seminaries in America. The first is to have a renewal in seminaries, you need seminarians.
Ja, also was dazu beigetragen hat, dass bei uns wieder viele Seminaristen sind, ist erstens eine aktive Rekrutierung durch Priester und Bischöfe. Ich kenne keinen Bischof, der, wenn er zum Beispiel die Firmung spendet, nicht die jungen Männer herausfordert und sagt, denkt nach über eine Berufung zum Priestertum, freilich auch zur Ehe. Und also Rekrutierung, aktive Rekrutierung, das Erste. Das Zweite ist eine vorsichtigere und präzisere Auswahl der Seminaristen. Das hat sich einfach ergeben durch die Missbrauchskrise. Es kam nämlich zu einem Anstieg der Missbrauchsfälle in den Jahren, nachdem die Disziplin in den Seminaren zusammengebrochen war und nachdem auch die Rekrutierung nachlässiger betrieben worden ist. Und das Dritte ist eine gute Fakultät, also gute Ausbilder, die Erfahrung auch in der Pastoral haben. Ich habe den Eindruck, dass es in Deutschland sich eigentlich nur darum handelt, dass die Seminaristen eben theologische Kurse an der Uni besuchen, aber es gibt keine Formation, also keine Ausbildung der Persönlichkeit. Man wird aber heilige, frohe und effektive Priester nur dann bekommen, wenn man auch eine Ausbildung der Persönlichkeit in einer solchen Atmosphäre betreibt, also in einer heiligen, frohen und frohen Atmosphäre. Und natürlich auch mit einer Verpflichtung zu den Wahrheiten des katholischen Glaubens. Und es hat mir vor etlichen Jahren ein Kardinal gesagt, Männer werden ihr Leben für ein Geheimnis geben, aber nicht für ein Fragezeichen. Also wenn da eine unklare Theologie gelehrt wird, dann wird man auch wenige Seminaristen finden, die dafür, wenn vieles offen bleibt, die dafür ihr Leben geben möchten.
A former seminary rector, now a cardinal, said to me 20 years ago, a man will give his life for a mystery, he will not give his life for a question mark. If all that seminarians hear in theology classes are question marks, you're not going to have a lot of seminarians.
Dr. Weigel, am Ende Ihres offenen Briefes an Kardinal Reinhard Marx, der am 28.03. in der Tagespost abgedruckt wurde, auf Deutsch, haben Sie geschrieben, die deutsche Kirche und damit der Katholizismus Ihrer Vorfahren, ich schätze, weil Sie einen deutschen Nachnamen tragen, läge im Sterben. Jetzt kann man sagen, ja, ist doch alles halb so schlimm. Warum denken Sie, dass der deutsche Katholizismus im Sterben liegt und was kann eine Belebung dieser sterbenden deutschen Kirche Ihrer Ansicht nach denn bewirken?
I think wherever we see Catholicism dying around the world, whether that's in Western Europe or in parts of North America or elsewhere, the fundamental reason is quite simple. The gospel has not been proclaimed, and therefore the gospel is not believed.
Friendship. Wo immer wir auf der Welt schauen, sehen wir, dass der katholische Glaube aus einem einfachen Grund stirbt. Also im Grunde deswegen, weil das Evangelium nicht verkündet und deswegen auch nicht geglaubt wird, weil die Freundschaft mit Jesus nicht angeboten wird und deswegen auch nicht angenommen werden kann. Und zu diesem Zeitpunkt kann man sagen, wo der Glaube lebendig ist, bedeutet das, dass eine Freundschaft mit Jesus gelebt und angeboten wird, dass die Sakramente froh gefeiert werden, dann ein Leben in Solidarität mit den Armen und dass der Katechismus voll angenommen wird. Im Gegensatz dazu bedeutet eine tote Kirche oder führt zu einer toten Kirche, wenn es einen Mangel an Glauben, an Gottes Offenbarung gibt, auch einen Energiemangel, dass man die Freundschaft mit Jesus gar nicht anbietet und verbreitet, propagiert, und dass man die Kirche als reine Nichtregierungsorganisation sieht, die zwar gute Werke tut, aber damit gute Werke fruchtbar sind, müssen sie immer gekoppelt sein mit einem lebendigen Glauben, auch mit einem tiefen eucharistischen Glauben. Ansonsten sind diese Werke tot.
And there, in the dying parts of the church, there's a tendency to think of the church as simply another non-governmental organization in the business of doing good works. Those works are important. And it's important that the church do them. But unless those works are animated by faith, unless those works are enlivened by a deep Eucharistic piety, those works are ultimately going to be less than completely fruitful.
Dr. Weigel, bezüglich der Missbrauchskrise in der katholischen Kirche, sind Sie der Ansicht, dass Klerikalismus keine ernsthafte Erklärung für die Sünde und das Verbrechen des Missbrauchs innerhalb der katholischen Kirche sei? Was sind denn Ihrer Ansicht nach ernsthaftere Erklärungen dafür?
The abuse crisis was certainly facilitated by clericalism.
Also was den Klerikalismus betrifft, so hat der schon die Missbrauchskrise befördert, erleichtert, wenn man Klerikalismus jetzt so versteht, dass Priester den Respekt, den die Gläubigen vor dem Priestertum haben, ausnutzen. Aber insgesamt kann man also als Hauptgrund den Missbrauch zurückführen, wenigstens in den Vereinigten Staaten. Aber ich denke, das ist überall auf der Welt so. War es so, dass zu 80% nicht Kinder missbraucht wurden, sondern männliche Teenager. Ermöglicht worden ist insgesamt der schreckliche Zusammenbruch dieser kirchlichen Moral, eigentlich durch den Zusammenbruch der doktrinären, also glaubensmäßigen und moralischen Disziplinen, beginnend in den 60er Jahren bis in die 80er Jahre, Anfang 90er. Das hat eigentlich den Missbrauch in die Höhe schnellen lassen. Heute hingegen ist die katholische Kirche in den USA wahrscheinlich die sicherste Umgebung landesweit für Kinder, weil man einfach jetzt andere Strukturen eingeführt hat und da heute sehr aufpasst. Also vergleichsweise sind die öffentlichen Schulen zum Beispiel in den USA eine viel unsichere, sicherere Umgebung für Jugendliche. Insgesamt muss man sagen, auf der Welt ist Missbrauch eine gesellschaftliche Pest auf der ganzen Welt. Das äußert sich zum Beispiel auch so, dass 10-jährige Mädchen aus Bangkok durch Menschenhandel in andere Länder gebracht werden. Also auch das gehört dazu. Nur um ein Beispiel zu nennen, das soll jetzt keine Entschuldigung für die Kirche sein, denn die Kirche muss besser als die Welt sein und die Kirche soll die Welt bekehren, wandeln. Aber es ist ganz klar zu sagen, der Versuch von der Kirche, die Welt zu imitieren, der in den 60er Jahren begonnen hat, war nicht der richtige Weg.
That the sexual abuse of the young is a societal plague throughout the world. It takes various expressions, trafficking of 10-year-old girls from Bangkok into the world sex trade is one form of sexual abuse. The kind we're familiar with now, unfortunately, in the church is another. This is a huge problem throughout the world. That's not an excuse for the church. The church should be better than the world. The church is called to convert the world. But when the church tried to imitate the world from the late 60s to the late 1980s in the United States, what Paul VI called the smoke of Satan really did enter into the church. Let me make one more point briefly here, and this.
Ich möchte noch hinzufügen, und darüber sollten wir ernsthaft nachdenken, dass die sexuelle Revolution der 60er Jahre nicht kostenfrei war. Also wenn man die nur als eine Befreiung der Menschheit von Tabus sieht, von Verhaltenstabus, dann ist es eine Lüge, denn es hat Kosten und Opfer gegeben. Die ersten Opfer oder größten Opfer waren die Frauen. Aber auch Kinder, Familien und die Gesellschaft als Ganzes hat einen hohen Preis bezahlt. Wir haben heute missbräuchliches Verhalten entweder zwischen Erwachsenen oder auch zwischen Erwachsenen und Kindern. Und man soll nicht glauben, also einfach durch die sexuelle Revolution alles ermöglicht zu haben, also eine Zone, wo man sich alles erlauben kann, das sei ohne Kosten. Das ist eben nicht wahr, sondern die Missbrauchskrise ist eigentlich eine Folge.
Has no costs. It has great costs, and virtually everyone in our society pays those costs in one way or another.
Sie hören den renommierten Theologen und Buchautor Professor George Weigel aus dem amerikanischen Bethesda, Maryland, auf Radio Horeb. Und gleich geht's bei uns weiter zum brandaktuellen Thema der Erneuerung der Kirche. Bleiben Sie dran. Die Erneuerung der Kirche, tiefgreifende Reform im 21. Jahrhundert. Zu diesem Titel des bei Media Maria erschienenen Buches von Professor George Weigel aus Bethesda, Maryland in den USA geht es jetzt auf Radio Horeb im Gespräch mit dem Autor weiter. Professor Weigel, in Ihrem bei Media Maria erschienenen Buch, das ich soeben erwähnt habe, sprechen Sie von einem evangelikalen Katholizismus als Lösungsansatz für unsere Glaubens- und Kirchenkrise. Was ist das denn, ein evangelikaler Katholizismus? Sollen wir Katholiken jetzt alle zu evangelikalen Christen mutieren bzw. konvertieren? Was meinen Sie damit?
No, this is a language problem here. We have a vocabulary issue. And that's why the book has a different title in German than in English. What I mean by evangelical Catholicism is gospel-centered, mission-driven Catholicism of.
Das ist erstmal ein Sprachproblem, deswegen heißt das Buch anders in Deutschland. Wenn ich von evangelikalem Katholizismus spreche, dann meine ich mit evangelikal nicht bestimmte andere freikirchliche Konfessionen, sondern einen evangeliumszentrierten Glauben, der missionsgetrieben ist, so wie er eigentlich vom Zweiten Vatikanischen Konzil gelehrt worden ist, das dann von Johannes Paul und dem Zweiten und Benedikt dem 16. Interpretiert wurde. Es geht dabei um Neuevangelisierung. Und das ist freilich ein neues Gesicht der Kirche. Man kann sagen, es ist vielleicht eine Nachfolgebewegung der Gegenreformation. Auch die Gegenreformation hatte das missionarische Anliegen ganz stark. Deswegen wurde der Glaube ja dann in die ganze Welt durch Missionare gebracht. Aber mit der Zeit hat sich die Kirche zurückgezogen, so auf den Fokus, einfach sich als Institution zu erhalten. Also ich nenne das institutionelle Aufrechterhaltung. Und da hat dann das Zweite Vatikanische Konzil gesagt, also so wie Papst Johannes XXIII. Das in der Eröffnungsrede gesagt hat, jeder muss sich als missionarischer Jünger verstehen. Und es gibt also nur mehr Missionsländer, alles sind Missionsländer, auch wenn wir heute in München sind, ist es hier ein Missionsterritorium. Und auch in Washington ist es das, nicht nur das exotische Afrika. Und die Institutionen der Kirche sind nur eine Plattform für alle Christen, um der postmodernen Gesellschaft durch die Kirche Freundschaft mit Jesus anzubieten.
What we're being asked to do is to think of the institutions of the church as launch pads for mission. The institutions don't exist for themselves. They exist as platforms from which the people of the church, all of the people of the church, get about the business of offering the postmodern world friendship with Jesus Christ an incorporation into his body, the church, because we believe, as John Paul II put it on many occasions, that Jesus Christ is the answer to the question that is every human life.
Professor Weigel, Sie schreiben in Ihrem bei Media Maria erschienen Buch Die Erneuerung der Kirche, tiefgreifende Reform im 21. Jahrhundert, immer wieder, dass die Evangeliumsverkündigung und auch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zentral sein, um das eigene Glaubensleben und auch das Glaubensleben der ganzen Kirche zu erneuern. Also dann strategisch das Katechismus und Bibelstudium am besten intensivieren von höchster Stelle aus im Volk, im gläubigen Volk, anstatt groß über Strukturreformen andauernd zu diskutieren?
That would be an improvement, I think. The church only exists because of Christ. The church only exists to proclaim Christ.
Also es wäre eine Verbesserung, wenn die Bischöfe die Leute zur Bibel, zum Bibelstudium und Katechismusstudium anhalten, aber das wäre nicht genug. Die Kirche existiert nur wegen Jesus, um ihn zu verkünden. Und wenn sie das vergisst, dann wird sie selbstzentriert, kümmert sich nur mehr um eigene Dinge und sieht sich als Nichtregierungsorganisation. Solche Kirchen sterben, und das ist eine westliche Realität. Die erste Aufgabe des Bischofs wäre, die Wahrheit zu lehren, und das Management ist nicht das Wichtigste, die Verwaltung, obwohl das auch wichtig ist. Ich sage meinen Freunden, wenn sie Bischof werden, wenn ihr mehr als 40% eurer Zeit in Meetings verbringt, dann ist was falsch. Denn sie müssen doch den größeren Teil ihrer Zeit zum Lehren und zum Heiligen der anderen verbringen. Klar ist eine Reform des Priestertums wichtig. Die Verkündigung ist aber jedermanns Pflicht. Und das Maß für den einzelnen Gläubigen sollte sein, jetzt nicht, wie oft gehe ich in die Kirche oder wie viele Rosenkränze habe ich gebetet, obwohl die Kirche das Zentrum des christlichen Glaubens ist, also des katholischen Glaubens, und das Rosenkranzgebet sehr, sehr ein wichtiges Gebet ist. Aber das Maß für meine Jüngerschaft sollte sein, wie viele Menschen habe ich im letzten Jahr in die Kirche eingeladen und wie viele habe ich zur Freundschaft mit Jesus eingeladen.
To the church, or how many people have I introduced to Jesus Christ as the answer to the question that is every human life? That's the measure of discipleship. The measure of discipleship is not a mechanical enumeration of how often we go to Mass or how many rosaries we say, although the Mass is the center of Catholic life and the rosary is a very important evangelical prayer. The measure of effective discipleship is, who am I bringing into the community of the friends of Jesus?
Professor Weigel, wie sind Sie denn selbst zu dieser persönlichen Christusbeziehung gekommen? Und Sie haben die Bischöfe angesprochen. Wie soll denn ein Bischof und auch schon die Bischofswahl nach dem Vorbild eines evangelikalen Katholizismus sein im Vergleich mit dem bisherigen, jetzigen Katholizismus?
I was raised in a Catholic family. I went to very fine.
Was meinen Glauben betrifft, ich komme aus einer katholischen Familie, bin in guten katholischen Schulen gewesen, und Theologie war für mich ein Abenteuer, das mich zur Vertiefung des Glaubens geführt hat. Was die Bischofsauswahl betrifft, denke ich, dass die Kriterien geändert werden sollten. Die Frage ist, wie viele Leute hat ein Priester in die Kirche gebracht? Hat er tote Pfarreien belebt? Wie viele junge Männer hat er zum Priestertum gebracht oder auch junge Frauen zum Ordensleben? Ist er gut in der Formierung von Ehepaaren, also in der Ausbildung der Ehepaare für katholische Ehen? Also was ein wie guter Evangelisierer ist einer? Das sollte eigentlich das Hauptkriterium für den Bischof sein. Außerdem sollte man übergehen auch zu einer sorgfältigen und weisen Befragung von Laien, die also ganz im richtigen Glauben sind und auch Erfahrung haben. Diese sollten auch befragt werden, weil sie sehen ihre Priester oft anders, was vielleicht Mitpriester gar nicht so bemerken, und können einfach über die Stärke Stärken und Schwächen dieser Person dann auch noch einen Beitrag geben. Also sagen, was die Stärken und Schwächen dieser Person sind.
Priests that fellow priests may not see. Lay people see both qualities and deficiencies in their pastors that might not be seen by other clerics. So a prudent consultation with Orthodox and experienced laity, I think, would help in the selection of bishops.
Professor Weigel, Sie haben geschrieben, dass das Zweite Vatikanische Konzil vorhatte, das persönliche Stundengebet und die persönliche Christusbeziehung der Gläubigen zu fördern. Gleichzeitig sagen Sie, dass das Zweite Vatikanum damit gescheitert sei. Inwiefern denn? Und meinen Sie, dass jetzt ein drittes Vatikanisches Konzil gar nötig wäre, um die Kirche dann erfolgreich zu erneuern?
We certainly do not need a third Vatican Council.
Also ich denke sicherlich, wir brauchen kein drittes Vatikanisches Konzil. Was wir brauchen, ist eine gute Umsetzung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und die Richtung dazu haben Johannes Paul II. Und Papst Benedikt vorgegeben. Das Zweite Vatikanische Konzil sollte eben keine Einladung sein, den katholischen Glauben zu dekonstruieren, also alles abzubauen, auseinanderzunehmen. Aber Theologen haben das als Einladung dazu verstanden und gerade diese Orte, die sie beeinflusst haben, mit dieser Theologie, die eigentlich den Glauben zerstört, die sind spirituell gestorben.
Professor Weigel, Sie schlagen sozusagen einen Mix vor in Sachen Liturgie von alter und neuer Liturgie in zentralen Vollzügen der Heiligen Messe, zum Beispiel insofern, dass der Priester dem Volk öfter wieder den Rücken zukehren solle in zentralen Messvollzügen. In welchen Fällen schlagen Sie dies denn genau vor und warum?
I think we need to get the language here accurate.
Also ich möchte das trennen, was den Wortgottesdienst betrifft. Da ist es richtig, dass Priester und Gläubige sich anschauen und gemeinsam das Wort Gottes betrachten. Was aber dann den zweiten Teil der Messe betrifft, die Kommunionfeier, da wäre es nicht so, dass der Priester dem Volk jetzt plötzlich den Rücken zeigen soll, sondern das Volk und der Priester schauen beide Gott an. Also sie halten Ausschau nach dem wiederkehrenden Christus. Und deswegen soll der Priester sozusagen mit dem Rücken zum Volk stehen, aber darum geht es eben nicht, sondern auf das Schauen auf Gott. Und wenn man das den Leuten so erklärt, dann hilft ihnen das in der Messe, ihr Gebet und ihre Andacht besser zu finden.
If this is explicated in those terms, people find it extremely helpful to their own prayer. This has been the experience in the United States at least, and I think it will increasingly be the experience all over the world church.
Das sind würdige Abschlussworte dieser Sondersendung zur Erneuerung der Kirche aus aktuellem Anlass der Glaubens- und Kirchenkrise der katholischen Kirche. Zuallererst geht ein herzlicher Dank an meinen heutigen Sendungsgast, den Theologen von höchstem Renommee, Professor George Weigel aus Amerika. Thank you very much and be blessed for spending us your precious time and for answering all our questions, Professor Weigel. It was a true honor.
Thank you for having me.
Das Buch von Dr. Weigel, das für diese Sendung besonders relevant war, ist bei Media Maria erschienen und heißt Die Erneuerung der Kirche, tiefgreifende Reform im 21. Jahrhundert. Eine CD von dieser Sendung können Sie gerne beim CD-Dienst bestellen und auch den Podcast über die üblichen Wege, zum Beispiel über die Homepage horeb.org oder die App und den Skill von Alexa beziehen. Schauen Sie auch in unsere sozialen Medien rein, zum Beispiel in Facebook. Nehmen Sie bitte auch unseren heutigen Sendungsgast Professor Weigel und unser gemeinsames Anliegen der Erneuerung der Kirche mit in Ihre persönlichen Gebetsanliegen mit hinein. Für Sie war in München Leon Bichler am Mikrofon und ich verabschiede mich von Ihnen mit den besten Wünschen für den weiteren Tag. Behüt Sie Gott.
Nach diesen Impulsen zur Mission bzw. zur Neuevangelisierung laden wir Sie jetzt dazu ein, zusammen mit Radio Horeb als ehrenamtlicher Mitarbeiter missionarisch tätig zu werden. Hören Sie dazu jetzt anhand eines ehrenamtlichen Berichtes eines von vielen möglichen Beispielen, wie Ihr Ehrenamt bei Radio Horeb aussehen könnte.
Hallo, ich heiße Maria Kolak, ich bin aus München, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich bin 23 Jahre alt und habe mein Ehrenamt hier bei Radio Horeb begonnen in der Zeit des Studiums. Ich bin jetzt seit einem guten halben Jahr dabei und muss echt sagen, mir macht's mega viel Spaß und ich lerne echt viel. Und ich bin auf die Idee gekommen, mich bei Radio Horeb ehrenamtlich zu bewerben, als ich mir überlegt habe, dass ich ja als Studentin doch eigentlich noch übrige Zeit hätte und ich gerne was Sinnvolles mit dieser Zeit anstellen würde. Ich habe mich für ein Ehrenamt bei Radio Horeb beworben, weil ich dadurch, finde ich, meine Zeit sinnvoll investiert habe. Ich mache was, womit ich selbst Gott näher komme, weil ich natürlich auch mit christlichen Angeboten konfrontiert werde und auch selbst bete während den Sendungen. Also ich habe über Radio Horeb zum Beispiel das Stundengebet kennengelernt, das habe ich davor noch nie gebetet. Und habe auch eine Gebetsschulung bekommen, ganz generell. Da habe ich Sachen gelernt, von denen habe ich davor auch noch nie was gehört. Und andererseits, weil ich andere Leute begeistern kann und hoffe, dass das ankommt und dass die Liebe, die ich zu Gott habe und die ich empfinde, dass ich die einfach anderen Menschen weitertragen kann und sie hoffentlich durch meine Arbeit auch hier einfach Gott näher kennenlernen können und die Liebe Gottes einfach immer mehr spüren dürfen, weil für mich ist es einfach so die schönste Vorstellung, dass jeder Gott kennenlernt und dass Jesus einfach für jeden so der beste Freund wird und nichts irgendwie entfernt ist. Also es hat hier für mich begonnen mit natürlich einem Vorstellungsgespräch und da wurde mir so einiges erklärt, was mich erwartet. Und auch, wovon ich hier profitiere. Und dann war mir eigentlich auch ziemlich schnell klar, dass ich das auf jeden Fall machen will. Also es wurde auch gesagt, dass es sehr zeitintensiv ist, was die Einarbeitung angeht, weil man halt doch nicht sofort im Studio stehen kann und selbst arbeiten kann, sondern jetzt im Bereich Redaktion, wo ich eben tätig bin, dass man doch erstmal viele Schulungen benötigt, um dann tatsächlich mal alleine eine Schicht leiten zu können. Weil wenn man in das Studio reinkommt, dann sieht es erstmal so aus, als könnte man das gar nicht handeln. Da sind ganz viele Bildschirme und ganz viele Regler. Und das alles kennenzulernen, zu wissen, was ist wofür da und wie steuere ich wirklich den Sendebetrieb, wie mache ich das alles, das kostet natürlich Zeit. Und da gibt's dann aber auch Schulungen. Und ich muss wirklich eins sagen, bei den Schulungen ist super, dass man die gleiche Frage auch 5-mal stellen kann, wenn man es irgendwie doch noch nicht verstanden hat oder wenn man es vergessen hat bis zum nächsten Mal, dann kann man wieder fragen und man ist irgendwie nie alleine, sondern man kann sich immer an irgendjemanden wenden, der einem dann direkt eine Antwort gibt. Also es ist nie so, dass man sich irgendwie alleine und verlassen fühlt und sich denkt, oh Gott, was soll ich denn jetzt tun? Sondern dass man wirklich immer an die Hand genommen wird und einem alles gezeigt wird und auch mit ganz viel Liebe und Geduld alles erklärt wird. Also es ist kein Ding der Unmöglichkeit, das zu lernen. Natürlich ist es irgendwo anspruchsvoll, aber es ist auf jeden Fall machbar. Und man muss jetzt nicht mega technisch versiert sein, weil ich gebe ehrlich zu, das bin ich auch nicht. Ich bin daheim, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann rufe ich eigentlich immer irgendjemanden an, der mir dann technisch helfen muss. Und ich bekomme das hier aber alles hin, eben durch diese Technikschulungen und dann das andere Herausfordernde waren eben die Gebetsschulungen. Also da hat man eben eine große, ausführliche Gebetsschulung bekommen. Es wird aber auch so nochmal erklärt, wenn man Fragen hat, wie man jetzt beispielsweise das Stundengebet betet, dass ich nur durch meine Arbeit hier wirklich kennen und auch lieben gelernt habe. Also ich bete das jetzt auch öfter daheim einfach. So, also ich mache Radio Horeb an zur richtigen Uhrzeit und bete dann dort das Stundengebet mit über die Stundenbuch-App. Das sind Dinge, die ich davor einfach nicht kannte. Und der dritte große Teil war, dass man lernt, wie man redet. Einfach deutlicher zu reden, lauter zu sprechen, präsent zu sein. Weil man denkt so, ja, man stellt sich einfach hin. Oder ich dachte mir, ja, ich stelle mich einfach hin und ich rede. Aber dass da wirklich was dahinter ist und dass man da wirklich Übung braucht, wird einem einfach hier gezeigt und gelernt, wie man da einfach besser und authentischer werden kann. Und ja, auch hier immer mit einer Engelsgeduld. Es gefällt mir einfach sehr, sehr gut hier und bin froh, hier ehrenamtlich tätig zu sein. Und erzähle auch den Menschen einfach gern von dem, was ich hier mache, weil ich komme hier rein und ich freue mich auch immer auf die Sendung. Natürlich ist man auch immer so ein bisschen aufgeregt und denkt sich, oh, hoffentlich klappt heute alles. Ich bin dann auch immer so ein klein bisschen froh, wenn ich es geschafft habe. Aber ich bin richtig gut drauf danach, weil ich weiß, ich habe was Sinnvolles getan und habe auch das Gefühl, dass es irgendwo ankommt. Und ich kann jedem nur empfehlen, dieses Ehrenamt bei Radio Horeb wirklich zu versuchen und sich zu informieren, wenn man sich das vorstellen kann, weil man braucht irgendwie keine Angst haben, dass man überfordert ist oder sonst was. Ja, die Einarbeitungszeit ist zeitaufwendig, aber dann, wenn man es mal kann, muss man auch nicht jede Woche 5-mal da sein oder sowas, sondern wirklich, es reicht auch, wenn man einmal die Woche oder 3-mal im Monat kommt, dann hat man auch schon irgendwie viel beigetragen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht immer so viel Zeit hat. Und dann hat man auch schon selbst sehr viel profitiert. Und meine Tätigkeiten hier sind genau, ich habe tatsächlich mal Nachrichten aufgesprochen für Radio Horeb. Und ansonsten ist es die Leitung der Schicht. Eine Schicht geht immer so über 3 Stunden. Da führt man eben durch die verschiedenen Sendungen, macht die Anmoderation der Sendungen, die Abmoderation und das Technische. Aber auch hier das Schöne, dass man nie alleine und verlassen ist, sondern ich stand auch letztens da und ich wusste nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich einfach sofort jemanden gefragt, der da war, und dann hat auch wieder alles gepasst. Was man vielleicht auch einfach sein sollte, wenn man sich für ein Ehrenamt vor allem in der Redaktion bewirbt, ist, dass man einfach auch gern redet oder auch keine Scheu hat zu reden, weil der Moment, wenn man das erste Mal mit offenem Mikro dasteht und weiß, ganz viele Menschen hören einem jetzt zu, da muss man sich schon kurz überwinden, dass man dann wirklich redet. Aber auch daran gewöhnt man sich und wie gesagt, man ist nie alleine gelassen. Und das Schöne ist hier auch, dass man auch einfach so den Medienberuf besser kennenlernt. Ich habe mir davor nicht wirklich viel vorstellen können, was man so beim Radio alles macht. Dachte einfach, da sitzt irgendjemand, der sucht sich dann selbst die Musik aus und redet dann und gestaltet es. Aber man sieht hier bei der Arbeit eigentlich, was da alles dahinter steckt, was da für eine Arbeit und ein Apparat dahinter steckt, für einen Ausschnitt, der dann letztendlich nur irgendwie eine halbe Minute dauert, was das auch für Vorbereitung kostet und alles. Das ist sehr schön, das kennenzulernen, und es hat mich auf jeden Fall motiviert, noch mehr in diesem Bereich tätig zu sein, weil es einfach Spaß macht und zwar Arbeit ist, aber sich nicht wie Arbeit anfühlt, sondern man bekommt ganz viel zurück, nicht wie bei so einer Arbeit, wo man keinen Sinn dahinter sieht, sondern man sieht wirklich Sinn bei dem, was man tut.
Wenn Sie dieses Beispiel zum Beitrag an der katholischen Missionsarbeit im Rahmen eines Ehrenamtes bei Radio Horeb motiviert hat, zögern Sie nicht, gleich unseren Hörerservice zu kontaktieren. Die Rufnummer lautet 08328 921 110 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@horeb.org, um uns mitzuteilen, wie Sie Radio Horeb gerne ehrenamtlich unterstützen würden. Im Voraus vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.